und die Zeit, es ist 22.03 Uhr.
ARD Jazz.
Wenn heutzutage ein neuer Jazzclub aufmacht, dann ist das mutig bis tollkühn und natürlich absolut begrüßenswert und für uns Anlass, sich dem Thema Jazzclubs zu widmen im ARD Jazzmagazin. Zum Beispiel im Gespräch mit der deutsch-amerikanischen Saxophonistin Charlotte Greve. Die legendäre Sängerin Sheila Jordan, sie feiert ihren 96. Geburtstag und wo? Im Jazzclub Birdland in New York. Wir beginnen mit den Grammy-Nominierungen, die am 8. November bekannt gegeben wurden. Ich bin Mauretta Heinzelmann und hier ist Phoenix Reimagined Live von der Saxophonistin Lakeisha Benjamin. Die Saxophonistin Lakeisha Benjamin ist nominiert für einen Grammy für die beste Jazz-Performance für Phoenix Reimagined Live, aufgenommen in Brooklyn, New York, live in Studio. Das heißt, das Studio wird zum Club mit Publikum und das Konzert wird mit Studiotechnik gleich aufgenommen. Mit dabei Randy Brecker an der Trompete und John Scofield an der Gitarre. Ebenfalls nominiert ist die Bassistin und Vokalistin Michelle Ndigiocello mit ihrem Album No More Water, The Gospel of James Baldwin.
Artists struggle for integrity
is a kind of metaphor
for the universal
and daily struggle for all human beings on the face of this terrifying globe
to get to become human beings.
It is not our fault.
Not my fault that I write.
I would never have come before you in the position of a complainant
for something I must do.
What we might get at this evening,
if we are lucky,
if the mic doesn't fail,
if my voice holds
out,
is
what the importance of this effort is.
I want to suggest two propositions. The first one is that the poets, by which I mean all artists,
are the only people who know the truth about us.
Soldiers don't.
Statesmen
don't. Priests
don't.
Union leaders don't.
Only the poets.
That is my first proposition.
Diggio Cello spricht Poetry von James Baldwin, der vor 100 Jahren geboren wurde. Es sind Texte, die leider hochaktuell wirken. Es geht um das Selbstbewusstsein afroamerikanischer KünstlerInnen, die viel verändern können, aber auch quasi selbstlos immer wieder geben müssen.
Position is what I really want to get at tonight. And it sounds mystical, I think, in a country like ours, at a time when something awful is happening to a civilization. When it ceases to produce poets.
And even more crucial,
ceases to believe in the report that only poets can make.
People,
millions of people
who you will never see,
who don't know you,
will never know you.
People who may try to kill you in the morning,
they live in terrible darkness.
That if you have that funny,
terrible thing that every artist can recognize, but no artist can define.
You are responsible to those people.
To lighten that darkness.
It doesn't matter what happens.
You are being used in the way a crab is useful, the way sand certainly
has some function.
It isn't personal.
This force that you didn't ask for,
that destiny which you must accept,
is also your responsibility.
And if you survive it,
if you don't cheat,
if you don't lie,
it is not only your glory, your achievement,
it is almost our only
because
hope.
Only an artist can tell.
And only artists have
since
told.
We have heard of man, what it is like for anyone who gets to this planet to survive
what
it.
What it's like to die or to have somebody die,
what it's like to fear
to
death.
Fear.
To love, to be glad.
Hymns don't do this.
Churches really cannot do it.
The trouble is that all of the artists can do it.
The price he has to pay
himself.
And that you, the audience, must also pay
a willingness to give up everything.
To realize that although you spend
27 years acquiring this house,
this furniture, this position,
although you spend 40 years raising this child,
these children,
nothing, none of it belongs to you.
You can only have
by letting go.
Einer dieser Künstler war der legendäre Saxophonist Lou Donaldson, der am Samstag im Alter von 98 Jahren verstorben ist. Er war einer der Pioniere des Funk- und Soul-Jazz und er war einer der meistgesampelten Musiker des Jazz. Wir hören Brother Soul. Thank you. ARD Jazz, das Magazin. Bevor wir weiter in die Geschichte der Jazzclubs einsteigen, jetzt ein Blick auf die heutige Situation in New York. Charlotte Greve ist Saxophonistin und Flötistin. Sie stammt aus Uelzen in Niedersachsen und lebt seit vielen Jahren in New York, ihr Künstlerinnenvisum jeweils um 3 Jahre verlängernd. Am Sonntag habe ich mit Charlotte Greve per Zoom und Telefon gesprochen. Sie hat vor 2 Wochen ihr erstes Kind bekommen. Das bedeutet, dass sie im Moment natürlich viel zu Hause ist. Aber wo geht sie normalerweise hin, um Jazz zu hören und zu spielen?
Ich gehe sehr gerne ins Village Vanguard, um dort Konzerte zu hören, weil das eigentlich der Raum ist, der am allerbesten klingt. Ja, es sind so ein bisschen die heiligen Hallen.
Gibt es irgendwie tolle Sessions, inspirierende Orte, wo man sich trifft, um auch mal Ideen auszuprobieren mit anderen Musikerinnen und Musikern zusammen?
Ich spiele hauptsächlich in Brooklyn oder ziemlich viel in kleineren Läden in Brooklyn. Es gibt The Owl Music Parlor, das ist in Prospect Lefferts Gardens. Ein relativ kleiner Raum, der sich aber extrem gut eignet, um neue Sachen auszuprobieren, weil es ist wie so ein sehr geschützter Hinterraum, wo die Leute wirklich hingehen, um Musik zu hören, sich hinzusetzen und in Ruhe das Konzert zu hören. Und da spiele ich regelmäßig und sehr gerne. Mit dem Trio The Choir Invisible, mit Wood River, mit meinem Soloprogramm. Genau, Oren, der Besitzer, spielt auch selbst und bucht auch sehr gerne Sachen, die eher in Richtung Songs gehen. Genau, aber es gibt auch alle möglichen anderen Orte. Es gibt das Ornithology, da habe ich selbst noch nicht gespielt, aber da gehe ich gerne hin zum Hören, weil es auch bei mir um die Ecke ist. Und Three's Brewing, da hat ein Freund von mir lange eine Konzertserie gemacht. Und es gibt immer wieder neue Orte, die so aufpoppen und sich ablösen mit den alten. Also
nach wie vor eine lebendige Clubszene in New York.
Ja, würde ich schon sagen. Clubs und so Konzertserien in unterschiedlichen Orten.
Und warum ist das denn so wichtig, gerade in diesem Genre, also sehr breit gefasst natürlich, auch diese etwas kleineren Räume vielleicht zu haben, wo man so einfach auch mal was ausprobieren kann?
Ich finde es sehr wichtig, weil es einem irgendwie die Möglichkeit gibt, ja, Dinge zu tun, die man vielleicht noch nicht ausprobiert hat vorher. Und in einem kleineren Rahmen und auf eine Art geschützteren kleinen Gruppe. Und so ein bisschen sicherzustellen, dass ein Publikum kommt, was wirklich für die Musik kommt. Ne? Wenn du jetzt in größere Clubs gehst, die auch, weiß ich nicht, mehr Touristen anziehen oder so, das ist natürlich auch total wichtig und total gut. Aber er hat einen anderen Schwerpunkt dann auf eine Art für die MusikerInnen.
Und ist das noch so in den traditionellen Clubs, also zum Beispiel im Village Vanguard, dass man da für ein Set bezahlt und dann für das nächste Set neu bezahlen müsste? Manche gehen dann und dann wechselt das Publikum.
Genau. Das ist so im Vanguard, das ist so im Smalls. Im Smalls spiele ich auch sehr gerne. Es gibt eine Band, mit der ich ab und zu mal im Smalls spiele. Das macht immer auch total Spaß, aus einem ganz anderen Grund, weil da eben die Touris hingehen und der Laden jedes Mal komplett voll ist. Und ja, die Menschen sehr begeistert sind, so oft. Genau, aber auch da zahlt man pro Set. In der Jazz Gallery auch, Blue Note, also diese ganzen sehr etablierten Orte, da ist das so.
Wie ist denn jetzt in New York im Moment die Stimmung auch nach der US-Wahl? Also in New York hätte Trump ja nicht gewonnen, so wie ich gesehen habe. Ne? Da sind die Wahlverhältnisse ganz anders. Wie nimmst du das wahr, einfach jetzt unter den Musikerinnen und Musikern, die du kennst oder unter deinen Bekannten und Freunden?
Also wir sind hier in der absoluten Blase, ne? Auf unserer kleinen New York-Insel. Und man ist sich eigentlich immer bewusst, dass das ja mit dem Rest der USA nicht so wahnsinnig viel zu tun hat auf eine Art. Vor allen Dingen wir sind in der Blase im Staat New York, aber dann nochmal in einer anderen Blase in der Musikszene, wo ich keinen einzigen Trump-Supporter kenne. Und alle hatten Angst so vor der Wahl und haben es aber auch für möglich gehalten, dass er gewinnen wird. Und sind jetzt ja traurig über das Ergebnis, aber auch nicht total schockiert. Und die Stimmung, ich erinnere das noch vor 8 Jahren. Da habe ich das stärker wahrgenommen. Gut, da bin ich auch mehr draußen gewesen. Im Moment bin ich viel zu Hause. Da bin ich am Tag nach der Wahl, ich war immer Fahrrad, habe meine Wege gemacht und hatte das Gefühl, ganz Brooklyn ist irgendwie am Trauern. Es war alles still und irgendwie so ganz unheimliche Stimmung so draußen. Ganz leise und so ein bisschen deprimierend. Und jetzt ist es so, dass die Leute, mit denen ich gesprochen habe, Die sind darüber ja sehr traurig, überlegen sich auch, was es für Konsequenzen für sie haben wird. Und es ist so ein bisschen, man resigniert so fast so ein bisschen. Und ich habe gar nicht so viel mit Freunden darüber geredet, weil alle einfach nur so ein bisschen abwinken. So empfinde ich gerade die Stimmung innerhalb von meiner kleinen Blase sozusagen, ne?
Du hattest eben erwähnt, dass einige Menschen auch Befürchtungen haben, was es für Konsequenzen für sie haben kann. Ich habe jetzt so verstanden, dass du da auch eben von der Musikszene sprichst.
Ich habe gestern mit einem Freund telefoniert und seine Frau ist Amerikanerin, aber nicht Musikerin. Und es ging um die Student Loans, genau die Anleihen, die die Studenten gemacht haben in ihrer Studienzeit. Die beiden ja, mit so neuen Plänen sozusagen erleichtern wollte und das wird wahrscheinlich gecancelt. Und da hat eben mein Freund mir so ein paar Zahlen genannt, die jetzt wahrscheinlich auf die zukommen werden, wie viel sie pro Monat abzahlen müssen und so. Und das wäre ein Beispiel, wo Leute so in meinem Umfeld unter Umständen richtig Stress kriegen finanziell, ne?
Welche Aufgabe hätten jetzt Musikerinnen und Musiker in den nächsten 4 Jahren? Natürlich einfach weitermachen mit den Projekten.
Ja, in jedem Fall weitermachen. Den Projekten sich nicht entmutigen lassen. Viele Amerikaner, die halt auch wählen konnten, Freunde von mir, die sagen auch, Harris wäre auch nicht ideal gewesen. Gar nicht, in vielerlei Hinsicht. Wir haben Trump schon mal überstanden. Die Demokraten haben einfach einen schlechten Job gemacht und wir müssen da jetzt durch und die Welt ist auch nicht untergegangen. So ein bisschen so. Die Version gibt es auch total. Ne? Ja, ich denke, unsere Aufgabe ist nach wie vor, Musik weiterzumachen und Musik irgendwie sprechen zu lassen für die Dinge, die uns wichtig sind. Meinungsfreiheit weiter vertreten, an den Tag legen, innerhalb der Musik und auf Konzerten. Dinge sagen, die uns wichtig sind, in der Öffentlichkeit, auf der Bühne. All die Sachen, die vorher und alle Zeit schon immer wichtig waren, auch im Jazz nicht wegzudenken sind. Kann man vielleicht sagen, jetzt umso mehr, ja, dass wir ohne Angst einfach unsere Stimme teilen so, und unsere Meinung vertreten in der Öffentlichkeit. Das, denke ich, ist wichtig in dieser Musik und in jeder Musik.
Die Saxophonistin und Flötistin Charlotte Greve im Gespräch im ARD Jazz Magazin. Und wir hören sie jetzt live im Nordspeicher in Hamburg 2015 mit ihrer Band Wood River. Das Stück heißt Atmospheric Fluids. Thank you. Atmospheric Fluids von der Saxophonistin Charlotte Greve, aufgenommen live im Nordspeicher Hamburg 2015. Derzeit bereitet Charlotte Greve ein Soloalbum vor, in dem sie alle Klangforschungen der vergangenen Jahre miteinander verbindet und das im nächsten Jahr herauskommen soll. ARD Jazz. Das Magazin. Am 13. November 1894 wurde er in Kansas City, Missouri geboren, der Pianist Benny Moten. Er begann als Stride-Pianist in kleinen Clubs in Kansas City.
Eckhaus im Stil der Jahrhundertwende. Es steht fast leer. 11 Stufen führen in einen Keller, in 5 ineinander verschachtelte Räume. Wir befinden uns im Cotton Club. In der Luft liegt das Billigparfum des Nachtlebens aus Bier, Tabak und leichtem Moder. Ein Tresen, der für ein Jazzlokal geradezu luxuriös bestückt ist, zum Beispiel 1979er Chablis, Grand Cru, Les Clos, ausdrucksvoll, hervorragend, erlesene Klarheit, Bänke, Tische, Stühle, alles rustikal, gedämpftes Licht, die Toiletten gekachelt, kein einziges Graffiti, hier herrscht Ordnung und das Podium. Darauf steht ein Klavier, man sieht Mikrofone, im Hintergrund ein riesiges, stilisiertes Foto von King Oliver und seiner Band. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Wir sind an einer Stätte, wo der Jazz der Vergangenheit beschworen wird.
Der Cotton Club in Hamburg, einer der ältesten Jazzclubs in Deutschland. Vor ein paar Tagen hat in Hamburg ja ein neuer Jazzclub eröffnet, das Nikas. Mit gediegen, edlem Ambiente und einem umwerfenden Programm zum Start. So eine Art Blue Note am Hamburger Rathausmarkt, dazu noch später. Historisch gesehen hat der Jazzclub ja einen etwas angeschmauchten Ruf. Verrauchtes Ambiente, Alkohol, Bordell und Bohem. Dieses Film-Noir-Klischee verdeckt aber den außerordentlichen Einfluss, den der Jazzclub als kreative Brutstätte auf die Entwicklung des Jazz hatte. Henry Altmann mit einer historischen Ehrenrettung.
Was ist ein Jazzclub? Zu Beginn der Jazzgeschichte jedenfalls in New Orleans ein Bordell mit Live-Musik, wo man tanzen kann und es Alkohol gibt. Alles also, was Moralhütern ein Dorn im Auge ist. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts starten in den USA Kampagnen gegen die Teufelsmusik. Gigs wiederum in solchen Etablissements sind bei afroamerikanischen Musikern begehrt, weil sie, bedingt durch die Segregation, wenig andere Spielmöglichkeiten haben. Als US-Bundesbehörden 1917 das erst 20 Jahre zuvor eingerichtete Storyville-Rotlichtviertel in New Orleans dicht machen, da setzt das viele von ihnen im Sinne des Wortes auf die Straße.
Do you know what it means to miss New Orleans?
Die Musiker wandern ab, in den Norden, nach Chicago, wo 1907 mit dem Green Mill der erste offizielle Jazzclub öffnet, oder nach New York, manche nach Europa oder Südostasien. Und damit wird aus einer lokalen Musik eine weltumspannende. Der Siegeszug des Jazz hat eingesetzt, aber egal wo, er ist vor allem ein akustisches Betriebsmittel der Gastronomie, heißt, Musik fördert den Umsatz. In den USA extrem während der Prohibition. Allein in New York versechsfacht sich die Zahl der Speakeasies mit illegalem Alkohol zwischen 1922 und 1927 auf wenigstens 30.000. Diese Flüsterkneipen ermöglichen aber auch, dass sich Schwarz und Weiß aus allen Gesellschaftsschichten mischen. Um die Attraktivität zu steigern, werden die besten Musiker engagiert, manche Clubs regelrecht synonym mit ihren Acts, der Reno Club in Kansas City mit Count Basie, der Cotton Club in Harlem mit Duke Ellington. Jazz ist Tanzmusik, auch im Swing-Craze. Erst mit dem Bebop werden aus Orten des Vergnügens Horte der Kunst und damit wirkliche Jazzclubs. In Läden wie dem Minton's Playhouse in Harlem probieren Musiker einen neuen Jazz. Kleine Bebop-Bands können auch in kleinen Venues spielen und deren Betreiber müssen dazu für diesen Kunstjazz weniger Abgaben entrichten als für die Swing-Tanzmusik. Das Geschehen verlagert sich in die Swing Street. Auf zwei boomenden Blocks der 52. Straße in New York drängen sich 14 Clubs. Als die Swing Street ihren Schwung verliert, kommen neue In-Clubs hoch. Das Five Spot und das Bohemia in den 1950er Jahren mit Thelonious Monk und Miles Davis, das Village Vanguard mit Bill Evans oder John Coltrane in den